SWR 2, Ars Acoustica.
Ja, hallo Jan Jelinek, herzlich willkommen.
Ja, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist das sechste Stück, das du für den SWR produziert hast. In allen diesen Stücken sind soziologische Aspekte. Welche sind das bei Überwachung in 3 Episoden?
Ja, als ich die Aufnahmen zur zweiten Episode machte, also in den japanischen Tempelanlagen, geschah das während eines 4-monatigen Aufenthalts in Kyoto. Mit anderen Worten, ich hatte sehr viel Zeit, die entsprechenden Anlagen aufzusuchen, zu mikrofonieren und ganz unterschiedliche klangliche Situationen einzufangen. Also die Tempelanlagen mit Besuchern und ohne Besuchern. Und bei den Aufnahmen zur ersten Episode, das geschah zeitlich circa 4 Jahre später, hatte ich diesen Luxus nicht. Ich hatte quasi nur einen ganzen Nachmittag, die Höhle in Syrakus aufzunehmen. Und dementsprechend herrschte dort, es ist ein touristischer Ort, reger Publikumsverkehr. Es gab in den Stunden, in denen ich dort war, vielleicht gerade mal 2 bis 3 Momente, in denen ich mehr oder weniger für mich alleine war. Und auf den Aufnahmen war also ausnahmslos die Reaktion der Besucher auf den Ort zu hören. Und beim Auswerten der Aufnahmen habe ich dann festgestellt, dass genau das eigentlich das Interessante ist. Also die akustische Situation wird vom Besucher erzeugt. Und darauf habe ich beschlossen, bei den anderen Episoden auch darauf meinen Schwerpunkt zu setzen, weil mit der unterschiedlichen Beschaffenheit der Orte auch eine andere Reaktion der Besucher erzeugt wird. Das würde ich sagen, ist so der soziologische Aspekt bei diesem Hörstück.
Was hat dich an dem Thema Überwachung gereizt?
Der Begriff der Überwachung funktioniert für mich erstmal nur als Oberbegriff, um alle 3 Episoden darunter zu subsumieren. Genau genommen stellen 2 der Episoden Warnsysteme dar und nicht Überwachungssysteme. Da aber der Vorgang des Warns das Überwachen voraussetzt, habe ich mir den Kunstgriff erlaubt, alle 3 Episoden unter dem Begriff der Überwachung zusammenzufassen, weil letztendlich genau das mit allen 3 Systemen gemacht werden kann. Und militärisch-strategisch ist der Klang an sich ja auch eher unterrepräsentiert. Daher fand ich es spannend, Akustik auch als mögliches Machtinstrument zu porträtieren.
Welchen Einfluss hat die Architektur dieser Räume, Höhlen und Konstruktionen für das Stück?
Die Architektur prägt ja ganz entscheidend das akustische Spektrum. Offensichtlich herrscht in einer künstlichen Höhle eine ganz andere Akustik als in einer komplett aus Holz gebauten japanischen Tempelanlage. Und die Sound Mirrors in Südengland wiederum haben eine Architektur, die eben ganz auf ihre Funktionalität ausgerichtet ist. Sie sind im Freien an der Küste zu finden, was natürlich auch wieder eine klanglich ganz andere Situation ist als bei den beiden vorherigen. Also die Architektur prägt die Überwachungs- und die Warnsysteme, aber die Funktion der Warnsysteme hat natürlich auch die Architektur geprägt, wie eben bei den Sound Mirrors. Die Sound Mirrors haben die Form von großen Parabolspiegeln und genau deswegen, weil sie klanglich bzw. funktional genau so das erfüllen konnten, wofür sie gedacht waren. Bei den Dielenböden in den Tempel- und Burganlagen in Japan war der sogenannte Nachtigallboden wahrscheinlich eher ein Resultat aus der kompletten Architektur, vielleicht ein Nebenergebnis sozusagen. Aber ich würde jetzt nicht wagen zu behaupten, dass die Idee der Nachtigallböden vor der Idee der Tempelanlage war.
Wie bist du kompositorisch mit dem Ausgangsmaterial der Feldaufnahmen, die du dann dort vor Ort aufgenommen hast, umgegangen?
Bei den Aufnahmen habe ich überwiegend mit einem sogenannten Harmonizer-Effekt gearbeitet. Das ist ein, ja, man könnte sagen, das ist ein Algorithmus, der bestimmte Frequenzen innerhalb einer Klangaufnahme mit Hilfe von Rückkopplungen hervorheben kann. Wenn man also diesen Vorgang mehrmals wiederholt, auch weitere Frequenzen innerhalb dieser Aufnahme hervorhebt, entsteht ein vielstimmiges Frequenzcluster aus lauter kleinen Rückkopplungen. Zusammenfassend könnte man also sagen, dass Field Recordings so etwas vielstimmig Orchestrales bekommen. Das war im Wesentlichen meine Strategie bei diesem Hörstück. Also quasi aus den Feldaufnahmen eine vielstimmige orchestrale Stimmung zu erzeugen.
Dir geht es ja oft um diese Grenze zwischen Erkennbarkeit von einem Sample und eben der Abstraktion. Wie wichtig ist dir das Verschwimmen der Grenzen zwischen Wiedererkennbarkeit des Originals und der Abstraktion in deinen Stücken?
Also ich verstehe mich jetzt vordergründig erstmal nicht als Dokumentarist, sondern als Collagist, der mit Bausteinen aus Aufnahmen arbeitet, diese in Beziehungen zueinander setzt. Was ich damit sagen will, ist, meine Stücke sollen zwar dokumentarischen Charakter tragen, schließlich prägt ja auch die Auswahl der Aufnahmen meine kompositorische Strategie, aber also es sollen die Orte auch wiedergegeben werden, dokumentarisch wiedergegeben werden, aber ich scheue mich nicht davor, eine Aufnahme auch mal zu verbiegen, also so zu abstrahieren, dass es kompositorisch Sinn macht oder auch kompositorisch erforderlich ist. Man könnte sagen, der kompositorische Gestaltungswille geht immer vor dem Anspruch des Dokumentarischen.
Ich fand es ja spannend, dass sozusagen von Anbeginn der Zusammenarbeit mit dem SWR immer das Dokumentarische mitschwingt in deinen Stücken. Das ist so ein roter Faden geworden, ohne dass es ein Plan war. Was reizt dich an der Auseinandersetzung mit dem Dokumentarischen?
Also ich bin auf der Suche nach neuen kompositorischen Strategien und die finde ich normalerweise nicht im Studio, also an der Arbeit mit Instrumenten oder mit dem Rechner, sondern eher mit dem Aufnahmegerät draußen vor Ort, wenn ich Aufnahmen mache, weil jedes Field Recording eben auch einen speziellen klanglichen Charakter hat und auch eine Geschichte dahinter. Was ich sagen will, ist, dass mit einer Serie von speziellen Field Recordings bei mir dann auch meistens eine kompositorische Idee kommt, eine kompositorische Strategie. Und daher versuche ich, dieses Dokumentarische immer mit einzubinden, was der Ideengeber auch für mein kompositorisches Vorgehen war. Also als mir die Idee kam, eine Serie über Überwachungssysteme zusammenzufassen, dann schwingt er in dieser Idee natürlich auch der Gedanke mit, die Unterschiedlichkeit dieser Überwachungssysteme klanglich auch festzuhalten und kompositorisch diesen speziellen Charakter auch wiederzugeben. Insofern würde ich sagen, dass das Dokumentarische für meine kompositorische Vorgehensweise ganz wichtig ist und deswegen gehe ich eben so gerne raus mit dem Aufnahmegerät, um unterschiedliche klangliche Situationen festzuhalten, um sozusagen Inspiration oder Einfälle zu bekommen, wie ich dort kompositorisch weiter vorgehen könnte.
Die Vorgehensweise, dass man sich über O-Ton, über Field Recordings Material holt, mit dem man dann sozusagen kompositorisch arbeitet, das gibt es ja schon auch häufiger. Aber da ist es oftmals der fiktionale Ansatz. Und das finde ich eben das Spannende auch an den Arbeiten von dir, dass du da so eine Nische für dich selbst nochmal aufgetan hast, quasi Hörstücke im Ars Acoustica-Bereich zu machen, die aber dokumentarischen Ursprung haben.
Ist mir gar nicht bewusst, dass ich da quasi eine Nische geschaffen habe. Aber du hast natürlich schon gut beobachtet, dass das Soziologische immer von Interesse ist. Das liegt natürlich auch daran, ich habe das früher mal studiert. Daher ist der Fokus von vornherein immer auch auf die Personen im öffentlichen Raum. Wenn ich jetzt zum Beispiel viele Recordings im öffentlichen Raum mache, wie sich Personen dort verhalten. Und das war ja auch das Spannende an den Überwachungssystemen. Die Art der Überwachungssysteme hat eben auch unterschiedliche Verhaltensweisen bei den Besuchern hervorgehoben. Das Verhalten der Besucher in den Burg- und Tempelanlagen in Japan war eher verhalten, um nicht zu sagen vorsichtig, andächtig, weil eben eine relativ fragile Architektur ist, komplett aus Holz. Und die Leute waren eher zaghaft, die klangliche Qualität der Dielenböden auch herauszufordern. Es war eher ein zaghaftes, sachtes Vorgehen. Man kann sich das bildlich so vorstellen, die Leute schlichen eher über die Dielenböden. Und in der Höhle in Sizilien war das natürlich wieder ganz anders. Das liegt natürlich auch an der Architektur, robuste Kalksteinhöhle. Und dort herrschte eben nicht diese Fragilität wie in der Tempelanlage. Und dazu kam noch, dass viel mehr Besucher da waren, Schulklassen, die ja natürlich dann in der Gruppe auch nicht gerade zaghaft sind und sich akustisch eben eher sehr laut repräsentiert haben in dieser speziellen Akustik. Das ist eben das Interessante, das zu vergleichen. Und jetzt, um an diesen Beispielen zu bleiben, in der dritten Episode Sound Mirrors, da war es auch interessant, eben diesen soziologischen Aspekt zu betrachten. Dazu muss ich aber sagen, dass ich bei dieser Episode Aufnahmen genommen habe, die nicht von mir sind, sondern ich konnte die Sound Mirrors nicht selbst besuchen aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr. Das heißt, meine Lösung war, auf YouTube-Filme zurückzugreifen. Und da war es wiederum interessant zu sehen, okay, was sind das für Filme? Haben die auch einen speziellen Charakter? Unterscheiden die sich vielleicht von anderen touristischen Attraktionen in England? Und da war ganz schnell klar, dadurch, dass diese Sound Mirrors im offenen Gelände sind und relativ groß, eine große Architektur sind, die ungleich viel schwerer erlaufbar ist als zum Beispiel die Tempelanlagen, gab es dort ganz viele YouTube-Filme, die sich auf Aufnahmen von Drohnen spezialisiert haben, also Drohnen, die dieses Gebiet erkundet haben. Und da war es natürlich naheliegend, genau das auch wieder in der Episode wiederzugeben, also sich auf die Aufnahmen von Drohnen zu konzentrieren, weil das eben ein Großteil der YouTube-Filme genau das eben wiedergibt, über genau diese konkreten Sound Mirrors. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung hier. Dadurch, dass ich ja eben mit diesen YouTube-Filmen gearbeitet habe, war es mir wichtig, diese Aufnahmen nicht eins zu eins zu nutzen, sondern die Tatsache akustisch zu unterstreichen, dass ich eben eigentlich nicht vor Ort gewesen bin. Und ich habe das Problem so gelöst, indem ich die YouTube-Filme über die Lautsprecher in meinem Studio abgespielt habe, aber auch die akustische Situation in meinem Studio eingefangen habe, indem ich alle Fenster zur Straße aufgemacht habe, den Straßenlärm sozusagen habe hereinklingen lassen in das Studio und dann Field Recordings im Studio aufgezeichnet habe, die quasi also die klangliche Situation in Berlin in meinem Studio, aber eben auch der YouTube-Filme zusammen wiedergibt. Dadurch ist so eine Art schizophrenes Flimmern entstanden, weil zwei klangliche Situationen aufeinander geprallt sind. Wie könnte man das klanglich beschreiben? So eine Art klangliche Distanziertheit, die ich gerade im ersten Teil der Episode versucht habe, auch zu unterstreichen bzw. hervorzuheben.
Ja, und es ist ja auch spannend, dass die Drohne auch eine neue Variante der Überwachung, also die Jetztzeitebene auch darstellt, also unter anderem.
Ja, genau, das kam natürlich auch noch dazu, ja.
Vielen Dank, Jan Jelinek, für das sehr aufschlussreiche und interessante Gespräch über dein neues Stück Überwachung in drei Episoden.
Ja, vielen Dank, freut mich.